sondern gute Dinge zu berichten.
Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen alle miteinander. Es ist schön, in eure Gesichter zu sehen, obwohl mich das Licht ein bisschen blendet, aber ja, ich möchte gern liebe Grüße von unserer Gemeinde ausrichten, aus der christlichen Freikirche in Trostberg. Wir haben jetzt vor kurzem unseren Namen geändert. Und ja, sie ließen uns gern gehen, weil sie wussten, wo wir hingehen, wo wir sind dieses Wochenende, nämlich hier in Limburg, bei unseren Freunden Bernd und Iris Trümper und der ganzen Familie. Und es ist schön, hier zu sein. Und ich habe mich gestern mit Iris nochmal kurz und dann gesagt, es ist eigentlich das erste Mal, dass wir hier sind während der Adventszeit, also so zum Beginn der Adventszeit. Und das hatten wir noch nie. Wir haben immer wieder was Neues zu berichten, miteinander zu erleben. Und es ist schön, hier zu sein. Und ja, was heißt eigentlich Advent? Advent heißt die Ankunft des Herrn oder wir bereiten uns vor auf die Ankunft des Herrn. Und ich glaube, das ist eine gute, ja, das aus dem Lateinischen kommt. Ich glaube, das ist gut, einfach daran nochmal dran zu denken. Was erwarten wir an Advent? Wir erwarten wirklich, dass Jesus gekommen ist. Eigentlich wir wissen ja, er ist schon gekommen, aber wir erinnern uns daran, dass er gekommen ist. Und für die Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben und noch nicht zu ihrem Herrn gemacht haben, für die kann es vielleicht ein ganz ein besonderes Weihnachten werden. Und ja, ich denke, wir können uns wirklich freuen an dem, dass Jesus unser Herr ist, weil wir müssen nicht mehr warten auf ihn, sondern er lebt schon in uns. Amen. Weil Jesus Christus, der Lebendige, der Auferstandene, der den Tod besiegt hat, der lebt in uns. Und da bin ich wirklich dankbar dafür und ich freue mich, dass viele von Ihnen, von euch, auch wahrscheinlich diese Kraft und diesen Jesus, unseren Herrn, einfach in sich tragen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und ich weiß, dass wir einfach Geschwister sind, dass wir eins sind im Geist und das macht uns stark, richtig? Wir sind nicht aus uns heraus stark, sondern wir sind stark und voller Power, weil Jesus Christus in uns wohnt. Amen. Halleluja. Und dann können wir bitten und beten und glauben für Dinge, die im Natürlichen unmöglich erscheinen. Aber bei Gott möchte ich Ihnen sagen, bei Gott ist nichts unmöglich. Halleluja. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen eine gesegnete Predigt wünschen und offenes Herz, so wie wir es vorher gebetet haben. Und wir werden von Gott empfangen, weil er wartet darauf, uns zu beschenken, uns zu geben, das, was wir brauchen, was unser Herz verlangt. Amen. Halleluja. Freue mich, hier zu sein und Gottes Segen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch hier zu sein. Und es stimmt, meine Frau schaut wirklich jünger aus wie ich und besser. Aber ich sehe sie ständig, also mir tut es gut. Deswegen darf das auch so bleiben, solange wie es irgendwie geht. Ja, unsere Gemeinde hat uns heute nicht entlassen, aber gehen lassen. Die Irmi hat jetzt so in der Einleitung so halb geduzt und halb gesiezt. In Bayern haben wir deutschlandweit einen riesen Vorteil. In Bayern gibt es eigentlich nur das Du. Das ist wie beim Ballonfahren und beim Bergsteigen gibt es nur Du. Du kannst da in Bayern in eine Bäckerei gehen und kannst die Verkäuferin duzen und die duzt zurück. Und im Gasthaus, das müsst ihr mal probieren, weil dann kriegt niemand mit, wo ihr herkommt und denkt alle gleich, ihr seid aus Bayern. Deswegen halte ich es heute auch so. Aber lasst uns vor dem Wort noch mal kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du was Gutes für uns vorbereitet hast. Du lebst in uns. Du hast alles getan, was wir brauchen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich möchte danken für den Morgen heute. Ich möchte danken für deine Gegenwart. der Gegenwart, die sich manifestiert durchs Wort, aber die sich ja manifestiert durch das, dass wir dich erwarten, dass wir dich spüren wollen, dass wir dir unser Leben als heilige Opfergabe bringen und sagen, ja, nimm diese Zeit her, um in unserem Leben was zu bewirken, um in unserem Leben was umzubauen, um uns zu gestalten wie Ton in der Hand des Töpfers. Wir wollen dich erkennen und durch dich die Welt, in der wir leben, verändern, damit sie näher kommt zu dir. Danke, Herr, für das Wort, Heiliger Geist. Sei du unser Lehrer. Sei du der, der predigt. Benutz mich du als Gefäß. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte heute anfangen zu lesen im Jesaja. Und zwar im Jesaja 40. Jesaja 40. Und es war heute Morgen in der Gebetszeit nochmal ganz klar, dass das für euch ist. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zu Jerusalem, redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist, denn sie hat die volle Strafe erlitten und von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe eine ebene Straße für unser Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel soll sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Eine Stimme sagte, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Ja, ich bin eigentlich mit einer gut vorbereiteten Predigt hier angekommen, mit Dingen, die ich euch sagen wollte. Aber was ganz klar ist, was der Herr will, dass ihr heute hört, ist, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Wenn wir Gemeinde sind, sind wir Licht der Welt. Wenn wir Gemeinde sind, haben wir eine Beziehung zu Gott und wir haben das Wort Gottes. Und wenn wir durch die Welt gehen, dann gibt es so viele Menschen, die keine Beziehung haben zu Jesus Christus. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Und ich komme auch nicht hierher, um euch was Neues zu erzählen. Aber wir müssen einen Weg bahnen für die Menschen, dass sie zu Jesus Christus finden. Und hier lesen wir, der Mund des Herrn hat gesprochen, an deine Stimme sagt, verkünde. Was soll ich verkünden? Ich kann verkünden, dass es nicht aus meiner Kraft ist. Ich kann verkünden, dass es nicht auf das ankommt, was ich selbst habe, sondern ich kann verkünden, ich kenne jemanden. Der ist mächtig und der tut alles, was du notwendig hast. Mir gefällt es, dass ihr unterm Lobpreis so eine Gebetszeit habt. Jemand kommt nach vorn und wenn du Anliegen hast, dann kommst du, aber du kommst nicht, um es einem Menschen zu erzählen. Ja, du erzählst es Menschen und die beten für dich, aber du kommst, damit sich jemand eins macht mit dir, damit du es dem erzählst, der es wirklich verändern kann. Wer kann es wirklich verändern? Jesus Christus. Er macht den ganzen Unterschied. Er hat die ganze Kraft. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Im Jesaja 41, Vers 10, lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark. Ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Ich mache dich stark. Wie oft haben wir den Eindruck in unserem Leben, ich bin schwach. Ich kann so viel nicht tun. Und wir erkennen es als Mangel. Aber eigentlich ist es kein Mangel, wenn ich schwach bin. Weil der Herr braucht unsere Stärke nicht. Er will in den Schwachen mächtig sein. Was sagt er uns? Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ich mache dich stark. Ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Gott hält uns. Vorhin ist die eine Schwester nach oben gegangen und der Bernd hat die Hand ausgestreckt und hat ihr hochgeholfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die rechte war. Ich habe nicht acht gegeben. Vielleicht war es auch die linke. Aber er hat ihr geholfen. Gottes Hand ist immer da. Und die Kraft, die wir zum Leben brauchen, kommt vom Herrn. Er ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir Evangelium verkünden, dann müssen wir nicht stark sein, wir müssen nur da sein. Aber er ist stark in uns. Und wenn du mit Menschen über Jesus sprichst, wie oft war es so, dass du dich in dieser Situation nicht danach gefühlt hast? Ja, ich fühle mich jetzt gar nicht geistlich. Ich fühle mich jetzt gar nicht stark. Ich fühle mich gar nicht, als hätte ich das richtige Wort. Aber du musst dich nicht stark fühlen. Du musst dich nicht geistlich fühlen. Du bist sowieso geistlich, ob du dich fühlst oder nicht. Weil Gottes Geist in dir wohnt. Genauso wie deine Errettung nicht gegründet ist auf dem, ob du perfekt gelebt hast, ist auch deine Geistlichkeit nicht gegründet aufgrund dem, ob du perfekt lebst, sondern deine Geistlichkeit ist gegründet auf das, wer du bist. Und ob du dir bewusst bist, wer du bist. Ich mache mal eine kurze Frage, wer bist du denn? Du bist ein Kind Gottes. Wer lebt in dir? Jesus. Und dann ist noch ein bisschen Rest von deinem vorherigen Leben wahrscheinlich auch noch irgendwo übrig in dir. Aber wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und aufgrund dessen, wer wir sind, kann Jesus, kann der Heilige Geist durch uns fließen und dienen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wir können das nochmal anders betonen. Fürchte doch nicht. Ich bin doch mit dir. Und ich glaube, manchmal meint Gott es so. Manchmal ist es gar nicht ermutigend, wenn Gott es sagen will zu uns. Manchmal ist es, ich glaube, dass Gott manchmal verwundert ist. Jesus ist, können wir lesen über einen Bericht von Jesus, wo er sagt, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich glaube, der Herr wundert sich manchmal über das, wie stark wir an uns interessiert sind. Und an dem, wie stark wir sein müssen, was wir wissen müssen, was wir tun müssen, wie vorbereitet wir sein müssen. Und alles ist gut, unser Wissen ist gut. Ich will nicht sagen, Wissen ist nicht gut, Wissen ist wichtig. Vorbereitung ist gut, Vorbereitung ist wichtig. Dass du gut ausgebildet bist, ist wichtig. Aber wenn es dann in der Situation ist, ist viel wichtiger als deine ganze Ausbildung und Vorbereitung, dass du weißt, wer du bist und wer in dir lebt und dass er dann Platz hat. Ich glaube, unser deutsches Problem ist nicht, dass wir uns zu wenig ausbilden. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir dann irgendwann so fokussiert sind auf uns und auf unser Wissen und auf das, dass wir alles richtig machen, mit präziser Ingenieurskunst Menschen zum Herrn führen zu wollen, ist manchmal schwierig. Manchmal müssen wir einfach nur einen Schritt zurückgehen und wissen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark. Ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Es gibt eine ganze Welt da draußen, es gibt eine ganze Wüste da draußen, die wartet, dass jemand kommt und was verändert. Die wartet, dass jemand kommt und einen Weg macht, wo noch keiner ist. Wir Christen sind von Gott nicht berufen, uns in der Welt zurechtzufinden, sondern wir sind berufen, Straßen zu bauen, wo es keine gibt. Wir müssen nicht immer gesellschaftlich adaptierbar sein. Wir müssen nicht immer die sein, die zu den anderen dazu passen, aber wir sollten schon noch mit jedem reden können. Aber manchmal müssen wir Dinge machen, wo es noch keine gibt. Es muss eine Lösung geben, wo es noch keine gibt. Es muss einen Standard geben, wo es vorher keinen gibt. Ich möchte mal kurz aufschlagen in Apostelgeschichte 11, 26. Er fand ihn, nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Das ist was ich neulich in meiner Gemeinde gepredigt habe. Christen. Wer ist überzeugt, er ist Christ? Bloß kurze Zwischenfrage, okay. Wer glaubt, dass es viele Christen gibt in Deutschland? Ja, jetzt wissen wir nicht, wie wir es definieren sollen. Aber es gibt schon, ich habe nicht gefragt, wer glaubt, dass die Mehrheit in Deutschland Christen sind. Aber wer glaubt, dass wir sind nicht nur 100, wir sind viele, oder? Also, wir glauben, es gibt viele Christen in Deutschland. Aber was jemand unter Christ versteht, ist oft völlig unterschiedlich. Manche denken, ja, Christ sein, das ist, du gehörst zu einer Gruppe. Andere sagen, es ist eine Organisation. Manche Menschen sagen, Christentum, das ist unsere Kultur. Deutschland ist eine christliche Nation. Das ist unsere Kultur. Ja, in Deutschland gibt es sicher viel christliche Prägung. Aber was ist ein Christ überhaupt? Und das erste Mal wurden die Jünger Christen genannt. Wer wurde Christ genannt? Die Jünger. Also damit ich Christ sein kann, muss ich Jünger sein. Damit ich Christ sein kann, genügt nicht, dass ich irgendwo in einer religiösen Organisation in einem Buch stehe, weil sich meine Eltern mal für irgendwas entschieden haben. Wenn ich Christ sein will, muss ich Jünger sein. Wann wurden sie das erste Mal Christen genannt? Das ist interessant. Sie blieben in der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volk. Die waren ein ganzes Jahr mit dem Wort beschäftigt, diese Jünger. Und auf einmal hat man sie Christen genannt. Was bedeutet denn das Christen? Christus, griechisch, ist der Gesalbte, der Messias. Und bis zum 19. Jahrhundert wurden Christen in Deutschland Christianer oder Christenmensch genannt. Das finde ich ist ein schönes Wort, ein Christenmensch. Du kannst bei Luther einmal lesen, ein Christenmensch. Das ist ein Mensch, der Beziehung zu Christus hat, zu dem Gesalbten, zum Messias. Wo der Gesalbte, der Messias, einen Teil ausmacht in seinem Leben. Jünger, die eine Beziehung haben zu dem Gesalbten. Im Johannes 14,6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zu Gott, ohne Christus zu haben. Niemand kommt zu Gott, ohne Christ zu sein. Es gibt nicht viele Wege, es gibt einen Weg. Aber was ist denn ein Jünger? Was ist denn ein Christ? Was ist ein Jünger? Und in Matthäus 16, 24 lesen wir, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, also will jemand auf dem Weg gehen, der zum Vater geht, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ein Christ, ein Jünger, ist ein Nachfolger. Das ist jemand, der Jesus nachfolgt. Wer von euch ist ein Patient eines Hausarztes? Okay, also ihr habt einen Hausarzt. Ihr wisst, welchen Namen ihr reinschreibt. Und er geht ab und zu dem Hausarzt, oder? Hoffentlich nicht oft, hoffentlich müsst ihr das nicht oft, aber wir gehen ab und zu hin. Folgst du diesem Hausarzt? Nicht. Aber du bist doch Patient. Du folgst ihm. Wir gehen ab und zu diesem Hausarzt, aber wir sind nicht automatisch Nachfolger dieser Person. Aber wir gehen ab und zu hin. Manche gehen sogar sehr regelmäßig hin. Wir gehen in die Gemeinde, aber wir sind nicht automatisch Nachfolger Jesu. Nicht durch das, dass wir in die Gemeinde gehen. Was ist denn ein Nachfolger? Ich brauche einen Bernd kurz. Würdest du dich freiwillig zur Verfügung stellen? Das ist die richtige Einstellung. Er sagt, nein, kommt aber trotzdem. Du, Bernd, geh doch mal irgendwo hin. Und jetzt bin ich ein Nachfolger. Jetzt bin ich ein Nachschauer. Aber er kommt wieder auf mich zu. Jetzt habe ich ihn eingesperrt. Ich bin ein Nachfolger. Ich habe ihn wieder erreicht. Ein Nachfolger ist jemand, der dorthin geht, nicht dort, wo er selber will. Kannst du noch mal irgendwo gehen? Ich verleugne, stopp, ich verleugne das, was ich will. Das heißt, ein Nachfolger heißt, der verleugnet sich selbst. Also du kannst nicht nachfolgen, ohne dich selbst zu verleugnen. Und das bedeutet, dass du nicht dort bist, wo du willst, nicht dort gehst, wo du gehen willst, nicht das machst, was du machen willst. Wolltest noch ein paar gute Nachrichten hören? Sondern du folgst einfach nach. Und Nachfolge ist einfach, wenn du dem Richtigen folgst. Es war dann schön, also wir sehen uns dann wieder. Was interessant ist, ist es überhaupt nicht anstrengend. Ich muss nicht nachdenken. Ich muss nur hinterherlaufen. Ist total einfach. Und ich brauche auch nicht mehr überlegen, ob ich stark bin oder ob ich schwach bin. Er führt mich an Orte, wo ich alleine nicht hingegangen wäre. Und ich gehe einfach nach, ich folge nach. Und der geht auch ganz schön schnell. Der ist auch sportlicher wie ich. Aber es ist so, dass ich jederzeit nachkomme, weil er schaut auf mich. Amen. Also Jesus schaut auf mich. Und manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht, es ist schwierig nachzufolgen. Aber solange er vor mir ist und ich auf ihn schaue, weiß ich immer, wo es hingeht. Und wie oft haben wir Gedanken, wo wir uns fragen, was ist der nächste Schritt, was soll ich machen, wo geht's weiter und so. Und wir schauen in Büchern, wir schauen, das beste Buch, wo wir schauen können, ist das Wort. Jesus ist das Wort. Aber wenn er nicht sagt, wir sollen irgendwo hingehen, weil er gerade steht, dann brauchen wir ihn bloß daneben stellen und dann genießen. Nachfolge bedeutet auch mal stehen zu bleiben. Dann kannst du es genießen, wie es da steht, wie er dann seinen Arm um dich legt und wie er dich tröstet. Er sagt, Robert, alles ist okay. Alles ist gut. Das ist so angenehm. Das ist eigentlich genug. Ihr könnt jetzt euch noch beschäftigen mit dem Wort und ich bleibe einfach so stehen. Preist du mir. Danke. Nachfolgen. Jetzt wollen wir meistens mehr als eine Sache. Wir wollen zwar sagen, wir sind Nachfolger, aber es soll sich möglichst nichts ändern an dem, dass ich alles jederzeit frei entscheiden kann. Also mein Leben soll so bleiben, wie es ist, aber es soll sich bitte alles ändern. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will jemand mir nachfolgen? Soweit kommen wir im Leib Christi noch ganz gut. Ja, ich will nachfolgen. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was ist denn das Kreuz? Das Kreuz ist nicht was, was schwer wiegt auf mir. Nur einer hatte das Kreuz zu tragen. Aber was die Bibelstelle meint, der nehme seine Berufung auf sich. Die Berufung Jesu war das Kreuz. Also ich verleugne mein bisheriges Leben. Ich sage, ich lasse das hinten. Das ist alles vorbei. Und ich folge ihm. Ich gehe Jesus nach. das steht ja jetzt nicht nur einmal, das können wir auch lesen in Markus 8, 34. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich. Also das Wort macht einen Unterschied. Das Volk waren die, die gehört haben. Und dann gab es noch Jünger. Was hat die Jünger unterschieden vom Volk? Die Jünger waren die, die eng an ihm waren und ihm nachfolgten. Das waren die Jünger. Er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich, sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das sind die drei Stufen. Wenn ich Jünger sein will und Jesus braucht mich als Jünger, bahnt einen Weg durch die Wüste. Wer bahnt einen Weg durch die Wüste? Jünger. Nicht Schauer. Nicht Wünscher. Sondern Täter. Die dem nachgehen, der einen Weg bahnt. Die Jünger. Wir sind Gottes Straßenarbeiter. Wir bauen Straßen, wo es keine gibt. Aber es waren drei Stufen. Wir verleugnen uns. Wir nehmen unser Kreuz, unsere Berufung auf uns und dann folgen wir nach. Das bedeutet, in der ersten Stufe, wir sind nicht so sehr bedacht auf das, was uns normal beschäftigen würde. Wir sind nicht so sehr bedacht auf die Probleme, die der Feind jeden Tag neu erfindet. Oder auf den ganzen Apparat, den uns die Gesellschaft anbietet, wo wir beschäftigt sein können. Wir verleugnen uns selbst, wir verleugnen unser altes Leben. Wir sagen, wir sind bereit, einen Schritt zu machen auf was völlig Neues. Und das Zweite, wir nehmen unsere Berufung an, unser Kreuz. Das ist was, was er für uns vorgesehen hat. Das Ziel, das er für uns hat, das ist der zweite Schritt. Wir nehmen das auf uns. Und dann, wir folgen ihm nach. Und Jesus hat das damals gemacht und gepredigt und alle waren sofort begeistert. Das war der große Vorteil damals, da haben die Leute noch einfach gemacht, was Gott wollte. Die haben keine Ausreden gehabt, die haben gesagt, ja, Jesus sagt das. Und ich habe gesehen, wie der Tausende geheilt hat und jetzt ist alles gut, das mache ich sofort. Na, die waren gar nicht so anders wie wir. Schlagen wir mal auf Lukas 9, 61. Lukas 9, 61, es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Das hören wir immer wieder, Herr, ich will dir nachfolgen. Wer hat schon mal gesagt, Herr, ich will dir nachfolgen? Jetzt bin ich gespannt, ob wir das nächste Wort auch gesagt haben. Zuvor aber, erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Das ist jetzt keine große Bitte. Da geht es bloß, dass sie sich von jemandem verabschieden wollen. Aber wie oft haben wir gesagt, Herr, ich will dir folgen, zuvor aber muss diese Situation erledigt sein. Zuvor aber muss es hier passen. Zuvor aber soll dieser Abschnitt abgeschlossen sein. Ich weiß nicht, ob ihr einen Pastor habt, der so ist wie Jesus. Ich glaube schon. Und wenn man dann kommt und sagt, Pastor, ich will ja nachfolgen, zuvor aber, dann sagt der Pastor wahrscheinlich zu euch, so wie man das erwarten wird, ich habe totales Verständnis. Also, dass du diese 27 Dinge vorher noch erledigen musst und die 18, die noch kommen, bevor du den Schritt machst, habe ich totales Verständnis. Oder ist euer Pastor so wie Jesus? Er sagt Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist ein Jünger Jesu? Ein Jünger ist ein Nachfolger. Wir folgen nach. Im Kindergarten zu meiner Zeit gab es das noch nicht, da war es für die Kindergärtnerinnen noch schwieriger, aber jetzt gibt es so eine Leine, kann man ab und zu in der Stadt sehen, mit so Schlaufen. Habt ihr das schon mal gesehen? Da gibt es so eine Leine mit so Schlaufen. Alle Kinder halten sich an der Schlaufe ein und die Kindergärtnerin geht voran, die klinken sich an der Schlaufe ein und laufen einfach dorthin, wo die Kindergärtnerin sagt. Das ist total einfach für die Kinder. Und die Kindergärtnerin muss nicht ständig schauen, die müssen nur schauen, dass jeder an der Schlaufe bleibt. Und wir haben geistlich genauso eine Leine mit einer Schlaufe. Und unsere Aufgabe ist es nicht, den Weg zu bestimmen, sondern wir müssen nur schauen, wo ist die Schlaufe. Wir müssen nur eng dranbleiben an dem, wo Jesus uns hinführt. Wir müssen nur bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen. Johannes 8, Vers 12. Oder machen wir erst Lukas 14, 27. Lukas 14, 27. Da sagt Jesus, und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jüngerschaft, Jünger zu sein, bedeutet, hinter Jesus her zu sein. Sind wir hinter Jesus her? Wir waren ja schon hinter vielen Sachen in unserem Leben her. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da war ich total hinter der Irmi her. Warum bin ich jetzt nicht mehr hinter der Irmi her? Weil sie jetzt neben mir ist. Jetzt bin ich nicht mehr dahinter. Jetzt sind wir eins, jetzt haben wir geheiratet, aber ich war auf der Jagd nach Irmi. Nach einem Dreivierteljahr hat sie mich erhört. Preis dem Herrn. Da ist Offenbarungserkenntnis geflossen. Sind wir hinter Jesus her? Sind wir Nachfolger? Haben wir das Begehren, dass wir die nächsten Schritte gehen, die er für uns hat? Jesus sagt da, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jüngerschaft ist nicht Gemeindebesuch, an den Programmen der Gemeinde teilzunehmen. Jüngerschaft bedeutet, Jesus nachzufolgen in den Schritten, die er für uns hat. Und Gemeindeprogramme helfen uns dabei, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Wie Pastor Bernd heute ganz am Anfang gesagt hat, unsere Einstellung, unsere Haltung zu dem macht den ganzen Unterschied. Johannes 8, Vers 12. Und Jesus redete wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir wissen, dass auf der Erde viel Finsternis ist. Aber die Schriftstelle sagt uns an dem Punkt nicht, wir sollen gegen die Finsternis kämpfen, sondern wir sollen dem Licht hinterhergehen. Er ist das Licht der Welt. Wenn du immer dort bist, wo das Licht ist, bist du automatisch nicht in der Finsternis. Wer von euch hat einen Finsternisschalter zu Hause? Ihr habt einen Lichtschalter, es gibt einen Lichtschalter und zuvor musst du den Finsternisschalter ausschalten, damit du den Lichtschalter einschalten kannst, oder? Du musst die Finsternis beenden, damit das Licht kommen kann. Oder machst du so, du schaltest den Lichtschalter ein, dann ist es sofort hell. Ist auch hier so in dem Bereich Deutschlands. Okay. Ist im Norden noch genauso. Also wenn das Licht kommt, muss die Finsternis fliehen. Die Finsternis ist sofort weg. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird automatisch nicht in der Finsternis wandeln. Wenn wir nah an Jesus sind, sind wir getrennt von der Finsternis. Aber unser alter Mensch, unser Denken versucht immer wieder rationale Begründungen zu finden, damit wir Probleme abstellen. Und es ist gut, wir sollen Probleme abstellen, ist alles gut. Aber nicht getrennt vom Licht. Das Wichtigste, wenn du nachdenkst über deine Umstände, ist, dass du im Licht bist. Weil dann siehst du die Situation besser. Jesus bringt alles ans Licht. Jesus ist immer der erste Weg, wo wir hingehen sollen. Jesus ist immer der erste Schritt. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden, indem ihr das Wort unter viel Trübsal aufnahmt mit Freude des Heiligen Geistes. Also, da wird über die nächste Generation Jünger gesprochen. Und sie sind Nachfolger des Herrn geworden. Und sie haben, wie sind sie Nachfolger des Herrn geworden? Indem sie das Wort aufgenommen haben. Wie können wir Nachfolger werden? Wie können wir Jesus nachfolgen? Je mehr Wort wir aufnehmen, desto näher sind wir auch an Jesus. Aber nicht wie viel Wort wir hier oben aufnehmen, sondern wie viel Wort wir zu einem Teil unseres Lebens werden lassen. Und dann haben sie auch Trübsal gehabt, das erleben wir auch. Wir haben auch Umstände immer wieder. Aber sie hatten Freude durch den Heiligen Geist. Jetzt Hebräer 6, Vers 12. Dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Es ist so einfach, wenn man was ergriffen hat im Wort, nach einer Zeit träge zu werden. Weil das Leben kann manchmal anstrengend sein. Ist das bei euch auch so? Es kann, hat Potenzial, anstrengend zu sein. Und wenn ich mich dann mehr um das Leben kümmere, also meine Beziehung mit Jesus, dann passiert es ganz schnell, dass ich träge und beladen werde. Und was brauche ich dann? Dann brauche ich Glauben. Glaube aber ist, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Die alte Hoffnung für alle sagt, überzeugt sein, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Das ist Glaube, aber Glaube allein genügt nicht. Glaube ist schon ziemlich gut, also ich möchte wirklich nichts gegen Glauben sagen. Aber Hebräer 6, Vers 12 sagt dann, welche durch Glauben und Geduld, Glaube und Geduld, die Verheißung ererben. Also wir sind Nachfolger, wir werden nicht träge, wir gehen im Glauben und Jünger haben Geduld. Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Möchtet ihr ein Rezept wissen, wie man leicht Geduld haben kann? Ja? Man kann leicht Geduld haben, wenn man weiß, wie es ausgeht. Amen? Wenn ich ein Fußballspiel anschaue, was ich fast nie mache, ich bin jetzt nicht so der große Fußballfan und trotzdem mache ich Illustrationen drüber. Wenn ich ein Fußballspiel anschaue und weiß, wer gewinnt, dann ärgere ich mich vielleicht über das Tor, das meine Mannschaft kassiert hat. Aber wenn ich weiß, dass die gewinnen, dann kann ich ganz geduldig warten und ganz entspannt sein, weil ich weiß, wie das ausgeht. Wenn ich weiß, dass mein Gott jede Situation in meinem Leben ändern kann und will, sodass es mir gut geht, dann kann ich ganz geduldig sein. Wenn ich weiß, dass er mein Versorger ist in allem und ich durch eine schwierige finanzielle Zeit gehe, dann kann ich ganz geduldig sein. Und dann kann ich die Schritte machen, die er mir sagt. Durch Glaube und Geduld die Verheißungen erben. Jünger erben Verheißungen Gottes durch Glaube und Geduld. Also nochmal, wie wäre ich zum Jünger? Ich verleugne mich selbst. Ich nehme mein Kreuz auf mich, meine Berufung, und folge ihm nach. Und wenn die Verheißungen nicht gleich sofort stattfinden in meinem Leben, dann ist es wichtig, dass ich Glaube habe und Geduld. Weil ich weiß, wie es ausgeht. Und manche Dinge brauchen eine ganze Zeit. Bei dem einen funktioniert das eine schneller und in dem anderen Bereich dauert es länger. Und beim anderen ist es genau andersrum. Vielleicht bist du jemand, wenn du für Heilung betest, dann kommt ganz schnell Heilung und es manifestiert sich unheimlich schnell. Und im finanziellen Bereich dauert es vielleicht bei dir länger. Und bei dem, der neben dir sitzt, ist es genau andersrum. Aber das Endergebnis ist das gleiche. Weil wir für beides eine Verheißung haben. Beides wird sich in unserem Leben manifestieren. Und wir können geduldig sein, weil wir wissen, wie das Endergebnis ist. Welches Bild siehst du? Auf was steuerst du zu? Was ist die Verheißung? Wer fährt Fahrrad? Wer fährt Auto? Wer hat schon mal ein Lenkrad in der Hand gehabt? Okay. Wenn du ein Lenkrad in der Hand hast oder ein Fahrradlenker, und du siehst eine bestimmte Zeit in eine bestimmte Richtung, dann kommst du im Normalfall dort an, wo du hinsiehst. Ob du willst oder nicht. Du fährst so und schaust so und irgendwann dreht sich das. Es ist ganz schwierig, geradeaus zu fahren. Deswegen ist die Frage, auf was sehen wir als Jünger? Wir sehen auf das Endergebnis, das uns Jesus verheißt. Wir sehen auf das, was uns das Wort verspricht. Und dann kommen wir an. Und der Feind versucht ständig, und manchmal auch unsere Seele und manchmal auch wohlmeinende Menschen um uns herum, die versuchen uns, unsere Ausrichtung wegzubringen von der himmlischen Berufung und hinzubringen zu den natürlichen Umständen oder zu dem, was logisch erscheint. Wer hat sich aus logischen Gründen von euch bekehrt? Ja klar, das ist so, das steht da, dann muss das so sein, dann bekehre ich mich. Oder habt ihr irgendwie übernatürlich was in eurem Herzen empfangen und habt gesagt, ich kann es zwar nicht sehen, aber ich glaube es. Und dann bekomme ich Jesus. Und genauso geht es mit den übernatürlichen Verheißungen. Was siehst du? Dort, wo du hinblickst, dort kommst du an. Deswegen ist es wichtig, als Nachfolger Jesu ins Wort zu blicken. Wie euer Pastor heute Morgen gesagt hat, ohne ein regelmäßiges Lesen im Wort kannst du kein festes Fundament als Christ haben. Kannst du nicht ankommen. Und es ist so wichtig, dass wir, wer wir sind und wo wir hingehen, beziehen aus dem Wort, weil das Wort ist unser Spiegel. Im Wort sehen wir, was Gott für einen Plan hat für unser Leben. Und nur, wenn wir hier reinschauen, können wir auch hier ankommen. Nur, wenn wir Nachfolger Jesus haben. Und Johannes 1, Vers 1, können wir aufschlagen, aber ihr kennt es bestimmt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jesus ist das Wort. Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet auch Nachfolger des Wortes zu sein. Was sagt das Wort? Und dem folge ich. Vorher war der Pastor Bernd als Jesus-Vertreter hier oben und zwischen den Reihen und ich bin ihm nachgefolgt. Du kannst auch so gehen. Wo führt das Wort dich hin? Was ist der nächste Schritt, den mir das Wort sagt? Wo soll ich hingehen? In der Situation, wo das Problem ist, was sagt das Wort? Und das tue ich. Das Wort höre ich nicht nur, das Wort tue ich. Lukas 10, Vers 28. Wisst ihr, was da steht? Lukas 10. Fangen wir an im Vers 25. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Teil des Wortes, den wir wirklich glauben, da sind wir auch bereit, danach zu handeln. Und der manifestiert sich und produziert gute Dinge in unserem Leben. Handle danach und du wirst leben. Also schauen wir nochmal, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Was ist ein Jünger noch? Ein Jünger ist auch ein Nachahmer Jesu. Erster Thessalonicher 2, Vers 14. Denn Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa gleich geworden, die sich zu Christus bekennen. Das ist der falsche Vers. Na, 2. Thessalonicher 3, Vers 7. 2. Thessalonicher 3, Vers 7. Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt. Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wen sollten die Jünger in Thessalonich nachahmen? Sie sollten die Vorbilder im Glauben nachahmen. Warum gehen wir unter anderem in eine Gemeinde? Erstens einmal, weil es der Plan Gottes ist. Weil sich Gott so rausgesucht hat. Zweitens, weil wir Vorbilder im Glauben finden in einer Gemeinde. Und das Wort von Anfang an uns sagt, wir sollen diese Menschen nachahmen. Natürlich nur die guten Sachen. Also alles. Oder Bernd? So, aber außer Gutes gibt es nicht viel bei dir, oder? Bernd und Iris, da kann man alles nachahmen. Nur die guten Sachen, sagt er selber. Wer entscheidet jetzt, was gut ist? Genau, das war die richtige Antwort. Perfekt. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr kommen. Das ist alles immer in bester Ordnung hier. Also wir sind Nachahmer der Vorbilder im Glauben. In welche Gemeinde gehe ich jetzt? In welche Gemeinde sollte ich gehen? Wie finde ich die richtige Gemeinde? Ich gehe in die Gemeinde, in die Gott mich schickt. Ich gehe nicht in die Gemeinde mit dem besten Kinderdienst. Ich gehe nicht in die Gemeinde mit den bequemsten Sesseln. Ich gehe nicht in die Gemeinde mit dem schönsten Lobpreis. Ich gehe nicht in die Gemeinde, die am nächsten bei meinem Wohnort ist. Aber manchmal kann die Gemeinde alles das sein. Aber ich muss in die Gemeinde gehen, wo Gott mich hinschickt. Ich muss in die Gemeinde gehen, wo ich die Nahrung bekomme, von der Gott jetzt will, dass ich die habe. Das ist die Gemeinde. Ja, und was ist, wenn in der Gemeinde ein paar Leute sind, die mir stinken? Dann ändert deine Einstellung. Dann ist was mit deiner Nase falsch. Nicht mit den Leuten. Dann passt bei deiner Einstellung nicht. Dann musst du mehr Liebe drüber kippen. Du, die Liebe ist das beste Parfüm, wenn dir jemand stinkt. Dann schützt so viel Liebe drüber. Ja, aber die haben noch so viel zu lernen. Mhm. Du hast gerade dein eigenes Ziel definiert. Den Splitter im Auge eines anderen siehst du, den Balken in deinem nicht. Gemeinde ist eine Versammlung von unperfekten Menschen, die durch Christus perfekt gemacht worden sind und darauf hinleben. Amen. Wir leben darauf hin. Wir sind nicht in dem Moment, wo wir von neuem geboren werden, automatisch perfekt. Ich meine, Bernd und Iris waren auch nicht so perfekt, wie sie heute sind, als sie von neuem geboren worden sind. Aber jahrelange Arbeit. Gott hat es rausgeschält. Und hat es wehgetan? Hat wehgetan, oder? Es tut weh. Weil alte Krusten abbrechen müssen. Wenn bei deiner Entwicklung im Herrn dir nichts wehtut, dann wirst du wahrscheinlich gerade nicht entwickelt. Was für Beispiele für geistliches Wachstum findet man denn im Wort? Eins ist zum Beispiel der Weinstock. Und was wird vom Weinstock, wie wird der Weinstock veredelt? Ja, das war doch alt, oder? Also abschneiden, das wollen wir nicht. Beschneiden wollen wir auch nicht. Nö, wir wollen auch nicht verschiedene Jahreszeiten, wir wollen nur Sonne das ganze Jahr. Und dass dann da die Erde ständig gedüngt wird und alles perfekt ist. Und dass wenn schwere Trauben an mir hängen, dass ich so Unterstützung kriege für die Trauben, aber dass nichts weggenommen wird von dem, was ich produziere. Das ist nicht geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum ist, er will uns noch fruchtbarer machen und er beschneidet uns. Und er reinigt uns. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Bub war, wenn man meine Fahrradkette gewechselt. Mit bloßen Händen. Wie man das halt so macht als Bub. Und dann habe ich lauter schwarze Hände gehabt. Und ich war ganz verwundert, dass das nicht sofort leicht abgeht. Ich meine, ich habe schon Seife benutzt, sowas nicht, aber es ist nicht leicht abgenommen. Und dann ist meine Oma gekommen und die hat eine Wurzelbürste genommen und hat gesagt, das kriegen wir weg. Und sie hat mich gereinigt. Und nachher war es wieder sauber und der Dreck war weg, aber es hat auch wehgetan. Und jetzt hast du die Wahl. Möchten wir so bleiben oder möchten wir gereinigt werden? Und manchmal ist es so, wenn wir gereinigt werden, tut es auch weh. Wie werden wir gereinigt? Durch das Wasserbad im Wort werden wir gereinigt. Je mehr Wort du hast, je mehr Wort du kriegst, desto gereinigter wirst du. Aber manchmal, wenn du das Wort bekommst, dann fordert es dich heraus. Und wenn es dich nicht herausfordert, dann bist du entweder schon gereinigt in dem Bereich und dann ermutigt es dich nur, oder wenn das nicht der Fall ist, dann hörst du nicht zu. Aber Wachstum bedeutet, dass wir ständig verändert werden, dass wir nachfolgen, dass wir nachahmen. Und wir bekommen das Wort, das uns verändert. Ich möchte abschließen mit Lukas 9, Vers 62. Also wir folgen Jesus nach, wir ahmen die Vorbilder im Glauben nach. Und Lukas 9, Vers 62 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, wer seine Hand an den Pflug legt und nochmals zurückblickt, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wenn wir unsere Hand am Pflug haben und Jesus sagt, wo wir hingehen sollen, und wenn wir pflügen und eine Straße bauen, und wenn wir zurückblicken, dann wird der Weg nie gerade, sondern er wird immer ein schiefer Weg werden. Und wenn man dann so rechts rüberlegt, bleibt der Pflug auch stecken. Nachfolger, Nachahmer. Er will und er macht es möglich, dass wir geradlinig leben. Jünger sind Nachfolger, Nachahmer. Und ich möchte wirklich für euch heute Morgen, dass ihr ein entspanntes, geduldiges Leben habt. Und entspannt und geduldig kann es dann sein, wenn man einfach nur hinterherlaufen muss. Wenn du nicht jeden Tag dich fragen musst, was sind die 37 Dinge, die ich tun muss heute, sondern wenn du zuerst mal gucken kannst, was sagt der Herr zu mir heute, was ich heute tun muss? Was sagt das Wort? Und wenn das getan ist, dann ist das andere einfacher. Wir müssen unser Leben nicht jeden Tag neu erfinden. Es hat jemand ein Leben für uns erfunden und es ist der, der uns erfunden hat. Amen. Und wir gehen den Weg, den er vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind berufen, die guten Werke zu tun, die er im Voraus, sag mal im Voraus, im Voraus für uns vorbereitet hat. Es sind vorbereitete Werke, sie sind schon geplant und sie kommen von ihm. Amen. Lasst uns alle zusammen nochmal aufstehen und gemeinsam beten. Schließen wir alle nochmal die Augen und schauen wir, dass wir uns nochmal das vergegenwärtigen, was wir in der Predigt bekommen haben heute Vormittag. Herr, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich möchte danken, dass du den Weg vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Dass du alles schon getan hast, was notwendig war. Und wir dir hinterhergehen können. Wir bahnen einen Weg durch die Wüste, indem wir hinter dir hergehen. Wir bahnen einen Weg durch die Wüste, indem wir dich nachahmen. Danke, Herr Jesus. Und wir wollen das Wort, das wir heute Morgen gehört haben, annehmen und umsetzen in unserem Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht bist du zum ersten Mal da oder du warst schon oft da, aber du sagst, ich habe diese Entscheidung so richtig noch nie getroffen, dass Jesus die Nummer eins ist in meinem Leben, dass ich wirklich ihm nachfolgen will in dem, was er getan hat. Wenn du das bist, dann kannst du heute diese Entscheidung fix machen. Du kannst heute diese Entscheidung treffen und sagen, ja, das will ich machen, weil er hat alles vorbereitet. Er hat alles bereitet, dass wir ihm nachfolgen können und dass wir nachahmen können. Er hat ein gutes Leben, ein Leben in Fülle, ein Leben voller Kraft. Er macht uns stark. Das hat er alles für uns vorbereitet. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ja, ich will das machen, ich will eine Entscheidung treffen heute, und das kann man beginnen mit einem einfachen Gebet, indem man ihn einlädt in sein Leben. Wenn du das bist, dann möchte ich dich bitten, dass dort, wo du stehst, dass du einfach kurz die Hand hebst, dass ich weiß, hier ist jemand, der möchte diesen Schritt machen. Wenn du das bist, dann heb einfach jetzt kurz die Hand. Das beginnt mit einem einfachen Gebet und ich werde dieses Gebet vorbeten und dann können wir alle gemeinsam nachbeten. Und wenn du das zum ersten Mal betest, mit diesem Gebet, wenn du das von Herzen betest, kommt Jesus in dein Leben und verändert dein Leben. Du kannst ihm nachfolgen. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Meine Schuld und meine Sünde getragen hast. Ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Zeig mir den Weg, den du für mich vorbereitet hast. Ich will dir folgen. Dich nachahmen. Und den Weg gehen. Du hast was Gutes vorbereitet für mich. Und ich freue mich drauf, mit dir zu gehen. Amen. Und wenn du das erste Mal gebetet hast, dann gibt es ein Team hier in der Gemeinde, das Neue Leben-Team. Die stehen hier drüben. Dann komm doch nach dem Gottesdienst einfach auf sie zu. Und sie geben dir dann noch Informationen und sind auch bereit, mit dir zu beten. Lass uns Nachfolger und Nachahmer sein. Vielleicht auch Nachläufer. Manchmal fängt es einfach damit an, nachzulaufen. Und nicht an jeder Kreuzung zu denken, wo soll ich jetzt abbiegen, sondern nur zu gucken, wo ist Jesus abgebogen? Wo würde er gehen? Wo ist er gerade hingegangen? Und wenn du nicht siehst, dass er irgendwo abbiegt, dann bieg nicht ab. Dann bleib da, bis du siehst, wo er hingeht. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Seid gesegnet.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.